Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julie Jankowski und ich begrüße euch zu einer neuen Folge hier bei Good Work in unserem Audiosalon. Und heute wird's, für mich, sagen wir mal, in doppelter Hinsicht ungewohnt. Zum einen, weil ich jemand heute hier habe im Studio, also hier, ihr wisst schon, ja, hier remote, also hier ist maximal übertrieben. Wir sind mal geschmeidige 700 Kilometer, würde ich mal tippen, voneinander entfernt. Also hier bei Good Work jemand habe, der genau wie ich, und man könnte fast sagen, bis auf die Folge genau, selbst einen Podcast aufzeichnet. Und jetzt kommt es, sich auch noch mit dem Thema New Work beschäftigt. Und ich läster ja manchmal ein bisschen über New Work. Also heute gleich zweimal herausgefordert. Und er grinst mich an. Er hat ein überaus freundliches Gesicht und auch Wesen. Wir kennen uns. Wir haben uns schon mal persönlich auch die Hand geschüttelt. Und nicht nur das. Wir haben einen schönen Austausch gehabt. Und ich habe gesagt, so, jetzt ist es Zeit. Lieber Gabriel, du musst herkommen zu Good Work. Hier ist Gabriel Rath vom New Work Chat. Hallo, lieber Gabriel.
Moin Jule, freut mich sehr, bei dir zu sein. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, sage ich sonst immer. Heute nehme ich sie mir und freue mich sehr drauf.
Ja, wir nehmen uns ja zusammen. Also weiß ich nicht, mal gucken, wenn wir eine Stunde reden oder so, dann sind das ja zwei Podcasterstunden. Wow.
Ja, eine halbe Stunde kann zu kurz sein, eine Stunde kann zu lang sein. Du weißt ja, wie das ist. Es entwickelt sich ja auch dynamisch. Ja, man kann es gar nicht mehr planen, ne?
Wobei, mal ganz ehrlich, Gabriel, hattest du schon mal eine halbe Stunde Gespräch?
Ja, klar.
Ja? Na, da kommen wir später zu. Bevor wir nochmal ein bisschen rahmen, wer du bist, was du machst, für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand uns jetzt zuhört und noch nicht deinen Namen oder deinen Podcast gehört hat, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, aber gut, sei es drum. Erste Frage, du wirst es erahnen, wie bist du in den Tag gestartet, lieber Gabriel?
Gar nicht so gut, ehrlich gesagt, weil unsere jüngste Tochter, wir haben ja drei Töchter, die ist gestern krank geworden, hat dann Fieber bekommen, das geht ja bei Kindern immer sehr, sehr schnell und wie das dann auch bei kleinen Kindern ist, also sie ist 4, lässt man sie dann im großen Bett mitschlafen und dann hat sie nur um sich getreten und dementsprechend bin ich dann heute Morgen auch mit blauen Flecken gefühlt aufgewacht und sie musste dann zu Hause bleiben. Man nimmt sie dann natürlich raus und dann organisiert man alles um. Man sagt Termine ab, verschiebt sie, macht das. Und wer Kinder hat, kennt diese Organisationsthematik. Das ist ja am Ende des Tages auch Agilität, die du da brauchst, um diese neue Komplexität, die jeden Tag entsteht, gerade wenn Kinder krank sind, irgendwie hinzubekommen. Und aber ich habe ein sehr gutes Teamplay mit meiner Frau. Mittlerweile nach irgendwie 12, 13 Jahren Ehe jetzt sind wir sehr gut eingespielt und dementsprechend bin ich dann auch gut gelaunt weiter in den Tag gestartet und habe mich drauf gefreut, dass wir heute Nachmittag sprechen.
Ja, sehr schön. Und gehörst du denn zur Fraktion Frühaufsteher, Morgenritual, Yoga, Eistonne, was auch immer? Ist ja Wahnsinn, was Menschen hier alles so teilen, was die alles schon veranstalten, während ich noch quasi im Tiefschlaf bin, oder bist du auch jede Minute Schlaf zählt?
Ich war früher Langschläfer, als ich viel Musik gemacht habe, noch so in meinen 20ern, da war es dann auch normal, lang im Studio zu sein, bis 2er, 3er, da wird die Nacht ja sowieso so zelebriert in Musikerkreisen und dann hat man natürlich bis mittags irgendwie ausgeschlafen und als dann die Kinder kamen und auch das Ganze ein bisschen ernster genommen werden musste mit dem Thema arbeiten gehen, Geld verdienen, da bin ich dann irgendwann zum Frühaufsteher geworden und mittlerweile liebe ich das, früh aufzustehen. Ich stehe sogar freiwillig am Wochenende um 6 auf, also nicht jedes Mal, aber sehr, sehr häufig, werde dann auch manchmal für verrückt erklärt. Aber tu das sehr gerne, weil ich dann nochmal meine Ruhe habe und mache mir dann meinen Kaffee. Entweder ich schnapp mir ein Buch oder ich lese endlich mal ein paar Newsletter, die ich abonniert habe und in der Woche nicht dazu komme. Oder alles, was ich mir so über die Woche gebookmarkt habe, ziehe ich mir dann rein. Oder ich mache auch einfach mal nichts Produktives und gucke aus dem Fenster. Ich gehe gerne auch in die Eistonne. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Eisbader, wobei es ja jetzt auch erst losgeht mit der Wintersaison. Ich weiß, du hattest ja den Marc Poppenbock auch kürzlich zu Gast, der geht ja auch immer rein. Schöne Grüße. Und ja, also der Morgen ist was ganz Tolles, gerade auch wenn man eben eher am Start ist als der Rest. Das gibt einem auch so ein gutes Gefühl. Wir haben ja noch eine kleine Dackeldame, Adele, mit der gehe ich dann auch nochmal los.
Adele, und wie schön.
Hieß sie schon vorher. Genau, und dann ist es eigentlich eine gute Sache, schon früh sortiert zu sein und ja, am Start zu sein, bevor man so reinstolpert und dann ist man irgendwie in dieser Achterbahn drin. Dann lieber nochmal überlegen, was kommt denn heute alles auf mich zu?
Ja, man, in gewisser Weise hat man den Tag dann noch, bis der Tag einen hat. Ja, dann dreht sich das irgendwann um und dann nehmen einen so die Geschicke des Tages so mit und reißen einen so in den Strudel. Und ich sage an der Stelle oft so, ich mag das Gefühl, wenn die Welt noch den Schlafanzug anhat. Also dann, das ist so zwischen was Bewusstem und noch sowas Verträumten. Ich kann da gut mitschwingen mit dem, was du sagst. Du hast schon ganz viele Hüte hier aufgegriffen. Einen hast du selbst doch gerade auf. Also er hat hier ein Baseball-Cappy auf und du hast viele Hüte, lieber Gabriel, und wir holen es der guten Form halber nochmal nach. Du bist zum einen Podcast-Host, ja, vom Podcast New Work Chat, das verlinken wir natürlich auch, und das machst du schon eine ganze Weile, ich glaube seit 5 Jahren kannst du gleich nochmal was sagen. Du bist oft auf der Bühne zu sehen als Speaker, du bist manchmal in eisigen Gefilden zu sehen, du bist aber auch ein ganz stinknormaler Angestellter, wenn ich das mal so adressieren
darf. Kein Gründer.
Kein Gründer, unglaublich. Ja, beim Deutschen Giro- und Sparkassenverband. Und es gibt noch eine ganze Reihe andere Rollen und Hüte, unter anderem der Vater, ja, der du bist, Familienvater, stolzer Vater von 3 Töchtern. Und deine Tochter, ich glaube, es ist die älteste Tochter, spricht das Intro in eurem Podcast.
Die mittlere, wobei ich kann sein, dass die älteste sogar damit angefangen hat und muss dann irgendwann im Recruiting weiterdenken. Und mittlerweile wird ja die Jüngste auch schon mal dazu gezogen und mit Süßigkeiten bestochen, damit das hier irgendwie weiterlebt, das Format.
Das ist also wirklich, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr das jetzt hört, bitte, bitte. Und wenn es nur dafür ist, hört euch mal mindestens eine Folge an. Es ist wirklich herzerwärmend, das Intro. Und dann kommt die Frage, die kriegst du jetzt gleich auch mal serviert, nämlich du fragst deine Gäste immer, meine Tochter ist, glaube ich, 10 oder so, und wie würdest du der erklären, was du tust? Und ich würde das jetzt mal gerne rumdrehen, Gabriel. Ich würde nämlich gerne sagen, was würde denn deine Tochter, Luisa ist es, glaube ich, oder?
Mathilda.
Was würde deine Tochter Mathilda sagen, was ihr Papa so macht?
Wenn wir sie fragen, was ich so mache, also was man sieht, ne? Man sieht mich am Schreibtisch, am Computer sitzen, man sieht mich ins Mikrofon sprechen, diesen Podcast machen. Man sieht, oder die Kinder sehen dann manchmal auch so Bilder, die ich dann manchmal irgendwie zeige, dass ich unterwegs war in Berlin, was auch immer da alles passiert oder woanders. Also ich springe so ein bisschen rum auf verschiedenen Plätzen oder von verschiedenen Plätzen zu verschiedenen anderen Spots. Ich weiß gar nicht, wo das war, aber kürzlich, das war am Freitag letzter Woche, da wurde ich gefragt, was so mein Beruf ist. Ich kann das auch gar nicht so ganz genau auf ein Wort runterbrechen. Das ist vielleicht ein bisschen befremdlich für Kinder, die natürlich so erzogen werden. Und wir alle wurden ja so erzogen, du kannst das werden oder das. Und dann bist du das. Und heute sehe ich das eher so, du kannst verschiedene Dinge tun und davon auch mal mehr und mal weniger und kannst viel ausprobieren und das ist, was ich liebe und vielleicht bin ich ein Ausprobierer.
Ein Ausprobierer. Mein Papa ist ein Ausprobierer, sehr schön. Und ich weiß nicht, ob du das auch noch so in den Genuss gekommen bist, also uns trennen ja etliche Jahre. Als ich so in der Mittelstufe war, muss das gewesen sein, gab es so einen ominösen Tag im Berufsinformationszentrum. Also es war gruselig. Ja, das war so ein Raum im Arbeitsamt dort gab es dann ganz viele Ordner nach dem Alphabet sortiert und da waren Berufsbilder beschrieben, ja, von A wie Apothekerin oder Apothekenhelferin, wie Z bis Zahnarzthelferin und dazwischen Kriminalkommissarin. Und dann stand da immer so ein kleiner Steckbrief. Und die Idee war ich so, wenn du das dann mal so ein bisschen durchgearbeitet hast, hast dir mal so 5 bis 10 Berufe angeschaut, dann weißt du, was du willst. Hast du sowas auch durchlaufen müssen oder ähnliche Formate? Und hat das dich in irgendeiner Weise irgendwie dahin gebracht, wo du heute bist?
Es gab auch bei uns diesen Besuch im BITS, Berufsinformationszentrum, BITS, genau. Und so ein Rechner so breit wie hoch wie tief. Und und da hat man dann so ein paar Fragen beantwortet und dann kam irgendwie so ein Ausdruck, dauerte auch ewig, bis man es in den Händen hielt und da standen da so ein paar Jobs drauf. Ich weiß nicht mehr, was bei mir drauf stand, aber ich glaube, nichts war irgendwie cool. Ich wusste auch lange nicht, was ich mal werden will. Ganz früher wollte ich mal Truckerfahrer werden, weil ich Manfred Krug in Auf Achse so cool fand und dachte dann, siehst du die Welt? Ich bin ja in der DDR aufgewachsen, da war das ja nicht so dolle mit der Welt sehen. Vielleicht kommt das daher, aber dann wusste ich es eigentlich lange nicht und ich habe mal in der Schülerzeitung gearbeitet und konnte mir dann irgendwann vorstellen, so redaktionell zu arbeiten. Deswegen war dann irgendwann der Berufswunsch, Journalist zu werden. Und ich habe dann tatsächlich auch Politikwissenschaft und Soziologie studiert, weil man mir sagte, das könnte ein guter Weg sein, um dahin zu kommen. Es kam aber ganz anders.
Es kam ganz anders. Und das blättern wir heute mal so ein bisschen auf. Also wir werden uns sicherlich auch noch über das Thema Podcasten unterhalten und euch da auch mal ein Stück weit so behind the scenes führen, hinter die Kulissen, dass wir unsere Erfahrungen ein bisschen miteinander teilen und mit euch teilen. Aber fangen wir vielleicht mal mit der Station an oder mit dem einen Hut. Also das sind ja wirklich verschiedene Rollen, die wir hier jetzt schon so angetitscht haben. Was würdest du sagen, war deine erste Radiosendung, die du gemacht hast, wenn wir da mal in dem Bild bleiben? Oder deine irgendeine Art von Broadcasting, ja, wo du etwas in die Welt gesendet hast?
Naja, das erste war wirklich zu Hause im Kinderzimmer, also in der DDR bei uns in Rostock. Da gab es also auch einen Intershop. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Diese Intershops waren also die Stores, in denen du Sachen kaufen konntest, also Klamotten, aber auch Technik, Matchbox fanden wir auch ganz, ganz toll, aus dem Westen, ja, und alles das, was es hier so nicht gab. Und dann kam irgendwann ein Kassettenrekorder ins Spiel und ich habe dann vom NDR die Hitparade, die, ich weiß gar nicht, ob die samstagabends lief, habe ich die Songs mitgeschnitten und hatte mit so einem kleinen Mikrofon, das dann auch ins Spiel kam, so eine Zwischenmoderation gemacht und habe dann diese Songs angesagt. Und es war natürlich immer ärgerlich, wenn dann die Wetteransage noch so reinkrachte, so war das eben. Aber und habe dann auch so ein Kassettencover noch irgendwie gestaltet und hatte quasi so eine kleine Radiosendung. Das hat aber noch keiner groß mitbekommen. Und irgendwann, als ich dann angefangen habe, Musik zu machen, ne, im Bereich Hip-Hop, wir haben ja gerappt und da haben wir natürlich dann auch unsere eigenen Sendungen, wenn man so will, aufgenommen, ohne dass wir jetzt über eine Radio nachgedacht haben. Aber wir mussten natürlich die Sachen an den Mann oder an die Frau bringen und haben das dann auch selbst recorded, haben die Kassetten überspielt, wie das damals war. Dauerte ja ewig, bis man diese Kassetten überspielt hatte. Und das haben wir dann auch im Schulhof verkauft. Das waren so die Anfänge, wenn man so will.
Naja, ich würde sagen, da ist eine direkte Linie zu erkennen, oder? Also zu dem, was du heute machst, auf jeden Fall. Und würdest du sagen, dir ist das irgendwie so ins Heft geschrieben, das Thema Menschen unterhalten? Also ist das etwas, was dich schon sehr früh ausgezeichnet hast, dass du sagst, ich hatte schon früh Freude dran zu sehen, dass das, was ich tue, Menschen Freude bereitet, dass sie unterhält?
Ich habe nie so über Entertainment eigentlich nachgedacht. Also zu meinen aktiven Musikerzeiten ging es natürlich schon darum, auch wenn man dann so einen Auftritt gemacht hat, irgendwie mit den Songs, die man da performt hat, zu unterhalten. Natürlich, aber auch dann später. Ich bin ja auch zum Beispiel keiner, der einen Podcast macht und da eine Dreiviertelstunde selber erzählt und das kommt dann hoffentlich gut an und ist unterhaltsam, sondern ich bin dann eher so derjenige, der Leute einlädt, die hoffentlich unterhaltsam sind. Und wenn das insgesamt dann unterhaltsam ist, freue ich mich natürlich auch. Aber ich bin jetzt eigentlich nicht mit dem Anspruch am Start, dass ich jetzt der Entertainer bin. Ich versuche es natürlich schon, möglichst unterhaltsam zu machen, weil ich auch einfach jemand bin, der selber Podcasts hört. Und es ist ja auch nichts schlimmer, als wenn das langweilig gemacht ist oder wenn Vorträge langweilig sind. Es muss schon immer unterhaltsam sein. Das kommt vielleicht durch meine Social-Media-Prägung. Da hat man ja auch mal von Infotainment gesprochen. Ja, also nicht nur informieren, sondern auch unterhaltsam sein. Und das gilt eigentlich grundsätzlich für alles, was ich irgendwie mache. Auch was ich in der Sparkasse mache, es muss auch unterhaltsam sein. Sonst konsumierst du die Sachen einfach nicht.
Ja, das stimmt. Wir haben ja oft im beruflichen Kontext, da schwappen wir ja auch nochmal gleich in die Organisationswelt auch rein zu dir, haben wir ja auch manchmal ein sehr enges Verständnis von, was ist professionell und was nicht. Ich beobachte, dass sich das etwas aufweicht. Zum Glück, muss man sagen. Und dieses Mischen, dieses Kompilieren von Unterhaltung und Informieren, das ist ja eine sehr schöne Sache. Du hast ein paar Stichworte schon genannt. Du bist in der ehemaligen DDR groß geworden. Du hast das noch, bist ein Wendekind so gesehen. Also du warst Kind, als die Wende kam. Wie alt warst du?
9.
9. Also das heißt, du hast das schon richtig noch mitbekommen. Vielleicht noch nicht mit so einem politischen Blick darauf. Das kannst du vielleicht selbst besser beschreiben.
Ich kann mich gut erinnern, dass in der Grundschule eigentlich fast alle Kinder bei den Pionieren waren. Das war also damals so, dass die schon früh auch mit DDR-Propaganda beschallt wurden, wenn man so will. Also es gab dann die Jungpioniere, die hatten also weiße Shirts an und blaue, Tücher.
Halstücher.
Mhm. Und dann irgendwann in der Oberstufe waren es die Thälmann-Pioniere mit roten Tüchern. Und ich komme aus einer christlichen Familie. Wir waren immer in der Kirche und die Kirche war natürlich systemkritisch und hat immer gesagt und meine Familie und der Freundeskreis hat immer gesagt, da spielen wir so nicht mit. Wir finden dieses Regime nicht gut. Die Kirche hat ja dann nachher auch diese Montagsdemonstration ganz massiv mit entwickelt und initiiert und da waren wir dann auch mit der Familie immer dabei und ich war also nie bei diesen Pionieren und daher leider auch oft ausgeschlossen bei Freizeitaktivitäten, die natürlich auch unternommen wurden und das habe ich noch so ein bisschen in Erinnerung. Ich habe es natürlich nicht verstanden, warum ich nicht mit meinen Freunden da irgendwas machen konnte. Aber im Rückblick war es, glaube ich, ganz gut, dass ich nicht diesen Brainwash da so irgendwie bekommen habe. Ja, und dann kann ich mich natürlich gut auch, wie gesagt, an diese Demonstrationen erinnern. Es war ja in Leipzig ganz viel, dann ab 88, 89 in Rostock auch, hier die Marienkirche. Und es gab auch Stasi-Erfahrungen, also mein Opa zum Beispiel, der war eben auch sehr aktiv, auch in der Kirchengemeinde und da gab es dann auch Spitzel in der Kirche sogar von Parteifunktionären, die sich dann auch als Pastor oder haben in die Kirche reinversetzen lassen. Ist echt krass, wenn man sich das rückblickend mal so reinzieht, was da alles passiert ist. Da wurde auch mal eine Scheibe eingeschmissen und da sind auch ein paar Dinge passiert, aber ja, dann war es natürlich mit 9 Jahren irgendwie auch schon wieder vorbei und dann war ja für viele so eine totale Orientierungslosigkeit angesagt. Was ist das? Was kommt da? Und dann sind wirklich viele von meinen Freunden, ich würde sagen fast 90%, irgendwann auch weggezogen, weil hier oben in Mecklenburg-Vorpommern und generell ja auch in den neuen Bundesländern einfach auch nicht so viel zu holen war, was auch Jobs angeht. Und viele sind einfach nach Hamburg und Berlin gezogen. Ich war noch einer, der zumindest die ersten Jahre noch hier blieb. Aber ja, es war ein spannender Umbruch und am Ende ja auch total das Thema, worüber wir sprechen, so Transformation.
Absolut, das hast du ja mit der Muttermilch, kann man sagen, eingesungen. Ich finde das sehr berührend, was du gerade sagst und stell mir so die Frage, war das für dich, hast du das als Kind auch so erlebt, dass du von etwas, aus welchen Motiven auch immer jetzt erstmal, das wollen wir ja erstmal gar nicht jetzt hinterfragen oder bewerten, von etwas ausgeschlossen ist. Du hast es so ein bisschen schon angedeutet, hast du das verstehen können? Heute sagst du, bin ich dankbar. Wie hast du das als Kind erlebt?
Ein guter Freund oder dann wurde es auch mein bester Freund, der war auch nicht dabei bei den Pionieren und das hat uns natürlich verbunden und wir haben dann natürlich andere Sachen derzeit gemacht. Ich habe es natürlich nicht verstanden, weil da natürlich nicht über Politik gesprochen wird, sondern es wird über das ganz normale Leben gesprochen, aber gefärbt natürlich durch die Propaganda der DDR damals, der SED. Aber das habe ich erst rückblickend verstanden. Ich finde aber dieses ganze Kapitel DDR auch so aus heutiger Sicht, auch aus Sicht eines Vaters, total interessant und beschäftige mich sehr damit, auch mit diesem ganzen Thema Grenze, Mauer, Flucht, also was da auch alles passiert ist bei uns auch an der Grenze, an der Ostsee. Wie viele Menschen versucht haben, wirklich auch zu fliehen aus diesem Gefängnis, was es ja am Ende war. Das ist schon sehr dramatisch. Also es hat mit Freiheit, ne, mit diesen ganz großen Themen dann am Ende zu tun.
Und gleichzeitig hast du dich insofern nicht für die Freiheit entschieden, dass du gesagt hast, ich befreie mich von Rostock, ja, so wie viele andere, also was ja jetzt, was du beschrieben hast, und ich glaube, wir kennen ja alle die Geschichten. Ich hatte ja jetzt auch Nico Kramenz da, der aus Mecklenburg auch kommt wie du, und Rügen, der sagt, sind nahezu alle ihn eingeschlossen, auch weggezogen. Was hat für dich da den Entscheid gegeben zu sagen, ich bleibe? Also diese spezielle Form von, in Anführungszeichen, Freiheit wähle ich für mich nicht.
Ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Ich glaube, es hing auch mit der Musik zu tun zusammen. Wir haben ja, das ging so Mitte der 90er los, dass so dieser große Hip-Hop-Boom aus den Vereinigten Staaten so rüberwehte, zusammen mit Basketball, das Dream Team und was es da alles so gab. Und wir wollten aus Rostock heraus eigentlich, das war so damals der Plan, mit Musik erfolgreich sein, deutschlandweit, und hatten also so eine Posse, hat man damals gesagt, so eine Crew. Und das war eigentlich so der Hauptplan nachher. Also ich habe dann ja angefangen zu studieren, wie ich vorhin sagte. Aber eigentlich war es dann nachher so der geheime Plan, mit der Musik durchzustarten, weil auch immer mehr Labels Geld investiert haben in Künstler und Künstlerinnen. Und dann bin ich aber tatsächlich ja irgendwann doch nochmal weggegangen und bin ja ins Rhein-Main-Gebiet gegangen, nach Darmstadt, und habe dort weiter studiert. Aber dann auch gleichzeitig einen Deal bekommen bei einem kleinen Independent-Label. Und mich dann am Ende voll auf die Musik konzentriert, was dann wiederum zum Marketing und zu anderen Schritten führte. Aber war insgesamt 8 Jahre weg, war dann ja noch in Hamburg 4, 5 Jahre und bin dann irgendwann zurückgekehrt. Und das ist natürlich, so wie Nico das ja auch bei dir erzählt hat, immer auch sehr interessant, wenn man diesen Vergleich hat, wenn man aber auch eine Entwicklung gemacht hat, die man manchen wünscht, die eben nicht weg waren.
Auf jeden Fall. Also ein Stück weit die Freiheit dahin geholt, wo du warst, und dann aber auch den Schritt in die Freiheit gegangen. Und dann warst du ja quasi in meiner Umgebung, in Darmstadt. Und war das für dich ein Kulturschock, also von Rostock nach Darmstadt kommt? Also für diejenigen, die Darmstadt nicht kennen, das ist ja auch keine besonders große Stadt und sehr männlich geprägt, weil dort viele Hochschulen, oder die Hochschule ist sehr stark in Maschinenbau und Elektrotechnik. Jetzt könnte man sagen, das ist ein Klischee. Und wie immer, an dem Klischee ist auch was dran. Also da sind ja zum Teil 70, 80 oder noch mehr Prozent männliche Studierende in den Fächern. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber mutmaßlich auch nicht ganz anders. Ja. Wie war das für dich, jetzt
also
in die Darmstädter Welt einzutauchen?
Ich habe keinen Kulturschock oder so gehabt. Es war ja selbst gewählt, und es ist ja wie immer, ne, wenn du dir etwas selbst ausgesucht hast und auch Bock drauf hast, dann... Ja, natürlich gibt es dann Dinge, die seltsam sind und die anders sind, aber mich hat das total interessiert, wie ticken die Leute, und ich kam auch sofort in Kontakt mit anderen, die übrigens dann auch nicht unbedingt aus Darmstadt kamen, sondern aus allen möglichen Teilen, aus dem Saarland, aus was weiß ich woher kam, aus Thüringen, und wir hatten dann nachher schnell auch eine Gruppe von Leuten, die einerseits vielleicht zusammen studierten und aber andererseits auch interessiert waren an Musik. Und und dann ist es ja auch einfach eine Studentenstadt. Es ist eigentlich so ähnlich wie Rostock, auch von der Größe her. Es ist eine Studentenstadt. Kulturell geht da sogar noch ein bisschen mehr. Dann hast du natürlich drumherum Mannheim und Heidelberg und Frankfurt und Co. Und man kann immer viel unternehmen. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit.
Du hast dann den Abzweig aus der Musik rausgewählt. Du bist nicht dabei geblieben. Warum nicht?
Ja, es hat nicht gereicht, und rückblickend muss ich aber auch sagen, habe ich auch nicht genug Gas gegeben. Also ich habe das ja mit einem Freund zusammen begonnen. Wir haben ja im Kinderzimmer angefangen zu rappen. Anfangs die Texte mitgerappt, aus den CD-Booklets so mitgelesen und dann irgendwann so aufgenommen und dann irgendwann eigene Texte geschrieben, ursprünglich auf Englisch, dann irgendwann mal auf Deutsch. Und ich hatte dann also diesen kleinen Deal bei diesem Independent-Label in Darmstadt, Magnum 12 hieß das, und hatte da mein erstes Solo-Release und habe ihn dann, meinen Kumpel, dazugeholt, und er hatte auch sein erstes Solo-Release, und bei ihm hat es halt geklappt. Er ist dann damit durchgestartet, und der eine oder andere hat ja auch schon mal von ihm gehört. Materia ist mittlerweile einer der erfolgreichsten deutschen Künstler aller Genres, muss man sagen.
Man hat ihn schon mal gehört, glaube ich.
Und deswegen habe ich mich natürlich gefragt, wieso habe ich das denn nicht geschafft? Aber es hat natürlich mit 1000 Faktoren zu tun. Es hat mit Glück zu tun. Es hat aber auch mit Commitment zu tun. Und da bin ich auch einfach nicht all in gegangen zu der Zeit. Da hätte ich einfach viel mehr machen müssen. Und das ist aber wiederum, was ich dann auch für später mir so ein bisschen mitgenommen habe. So dieses wirklich, auch beim Podcast, das kennst du ja auch, du brauchst diese Disziplin, du musst dranbleiben. Und vielleicht machst du auch 50 Folgen, wo nicht viele zuhören. Und bei der 51. passiert das darüber, dass jemand das teilt, was auch immer eine Konstellation. Und mit einmal hören das richtig viele Leute. Und so ist das ja in der Musik auch. Und ich habe damals einfach gedacht, das passiert jetzt irgendwie, aber von alleine passiert das natürlich nicht.
Es gibt, glaube ich, auch ein Buch, das heißt Die Talentlüge. Und ob das jetzt gelogen ist oder nicht, es wirft ja das Schlaglicht auf das, was wir gern mal ausblenden, dass nämlich diese ganzen großen Namen, diese großen Erfolgsgeschichten zu einem wesentlichen Anteil einfach genau aus dem bestehen, was du gerade beschreibst. Nämlich das Dranbleiben. Also gerade auch, und wer würde uns sagen, wenn wir in the middle of nowhere stecken, da vorne glänzt etwas, da vorne wird es schön. Das kann dir ja niemand sagen.
Ja.
Und es kann und genauso wann, gut shitty, shitty werden.
Und wann lässt man los, wann hört man auf und
genau.
Wie lange macht man weiter, wofür, was ist das Ziel? Und also bei Martin, ne, bei Materia, da war es auch so. Der hatte dann eine ganz dreckige, schlimme Zeit, er hatte kein Geld. Er hatte eigentlich schon so gut wie aufgehört. Aber wenn du dann in so einer Situation mit dieser I don't give a fuck Attitüde, wie das dann so im Hip-Hop formuliert wird, wenn du dann so rausgehst, dann passiert es genau dann. Wenn du nicht mehr so drauf erpicht bist, sondern einfach so frei rausgehst und wenn du es nicht machst, damit das und das passiert. Und dann fällt mir natürlich auch noch dieser schöne Spruch ein, der Erfolg über Nacht dauert Jahre. So ist es dann ja auch.
Ich glaube, ich habe gestern in meiner Insta-Story diesen Wilhelm Busch-Spruch geteilt. Ausdauer zahlt sich früher oder später aus. Ja. Meistens später.
Ja.
Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn euch diese Themen interessieren, ich finde, die sind von universeller Transferlogik, ja, also das hat jetzt nicht nur was mit Podcasten oder Musik zu tun, sondern da stecken ja ganz grundsätzliche Erkenntnisse drin, dann schaut auch gern mal da drauf, ja, wie oft ihr irgendwo an der Stelle steht, wo ihr sagt, ist das jetzt nicht das tote Pferd geritten, was ich hier gerade mache, oder ist das zu früh die Schippe in den Sandhaufen geschmissen? Und das sind tatsächlich immer ganz interessante Prozesse, die wir erst hinterher so richtig gut greifen können. Es gibt da keine Gewissheit. Es gibt nicht dieses Gefühl von, jetzt habe ich genau richtig entschieden und das sehe ich 10 Jahre später auch noch genauso. Und was ich auch interessant fand, ich weiß nicht, du hörst auch viele Podcasts. Ich habe jetzt Kurt Krömer mal wieder gehört, da war Martina Hill, das ist auch nochmal spannend zum Thema Berufsinformationszentrum. Die hatte auch jahrelang, also wirklich in prekären Umständen gelebt. Die hatte keine Ahnung. Ich meine, Martina Hill, Godmother of Unterhaltung, ja, keine Ahnung, was sie tun könnte, in was sie talentiert ist. Also die sich auch wirklich durchgehangelt hat. Und Kurt Krömer übrigens genauso. Mhm.
Und es gibt keine viele Storys, ja.
Ja, und es gibt keine Garantie. Hast du heute noch Kontakt zu ihm, zu deinem...
Ja, aber jetzt nicht mehr täglich, sondern er lebt natürlich mittlerweile in einer buchstäblich anderen Welt. Also er kann sich auch einfach nicht mehr so frei bewegen, worauf ich nicht neidisch bin. Also er hatte seinen Zenit jetzt vor ein paar Jahren, da war er dann eben auch total in den Charts unterwegs. Mittlerweile ist er ein bisschen zurückgezogen, er lebt, hat ein Haus auf Rügen und ist reist viel durch die Welt, geht angeln und vielleicht ist das dann irgendwann auch die Konsequenz. Das finde ich natürlich das Schöne, dass ich da nie irgendwelche Abstriche machen musste. Und so hat natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Ich habe nur irgendwann für mich auch gedacht, ich kann ja auch weiter Musik machen. Ich muss ja nicht unbedingt davon leben können, sondern ich kann ja auch einfach, wenn ich das liebe, das weitermachen. Und so ist es auch mit dem Podcasting und so ist es vielleicht auch mit anderen Dingen. Wenn man das, was man da tut, liebt, dann ist es schön, wenn man damit durchstartet. Aber wenn man es trotzdem liebt, einfach nur für sich, dann kann man es auch trotzdem machen.
Genau, dann ist es nicht dieses Umzu und dann macht man das nicht um des Fame willen, ja, weil der ist sowieso in keinem Fall garantiert. Aber eins ist ja garantiert, die Freude am Tun und das kann einem niemand wegnehmen.
Ja, dieses Fall in Love with the Process habe ich mal irgendwann gelesen. Und das ist es auch. Also wenn man nur unterwegs ist, um ein Ziel zu erreichen und den ganzen Tag nur Scheiße frisst, dann sollte man es vielleicht nicht machen.
Sehr schön. Hast du wunderbar auf den Punkt gebracht. Sehr schön. Jetzt, wie kriege ich denn jetzt die moderative Brücke zu deiner Rolle beim Sparkassenverband hin?
Bei mir passt vieles nicht zusammen.
Ja, weil wir sind jetzt gerade noch so in der Sphäre von jemand, der wirklich ambitioniert ist und wirklich nach seinen Zielen gesucht hat und sich da auch viele Fragen gestellt hat. Und irgendwann gab es ja einen Twist. Wir lassen mal bewusst gerade so ein paar Zwischenstationen aus. Du bist heute in einem richtig grundanständigen, geerdeten Job auch unterwegs. Ich sage das bewusst auch. Bist beim Sparkassen- und Giroverband oder andersrum beim Deutschen und beschäftigt sich dort mit Organisationsentwicklung, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht magst du uns mal, auch wenn sich das jetzt vielleicht nach so einer bisschen Ernüchterung, waren schon mit dir auf der großen Bühne, Gabriel, nimm uns mal mit auf die Sparkassenbühne. Wie sieht's da aus? Wie geht's dazu? Was treibt dich da um?
Also ich sage dann am Anfang immer ganz gerne, dass ich eigentlich nie geplant hatte, bei einer Bank zu arbeiten. Ich war in Mathe immer schlecht, mich haben Zahlen nie interessiert. Ich bin auch heute kein Zahlenmensch, habe aber auch gelernt, dass das einfach nur so eine Vorstellung von mir ist, dass Banken dann auch so sind. Und ich bin dann ja irgendwann mit meiner Frau und unserer ersten Tochter aus Hamburg nach Rostock zurück, habe da bei ein, zwei Unternehmen gearbeitet, bei einem Startup, bei einem Mittelständler. Und irgendwann war es so, dass die Ostseesparkasse Rostock, die lokale Bank hier, eben jemand suchte für Marketing und Kommunikation, um da so ein bisschen frischen Wind reinzubringen, Digitalisierung, you name it. Und mich hat diese Herausforderung gereizt. Mich reizten eigentlich immer Herausforderungen. Immer da, wo man was mit aufbauen kann, das finde ich immer interessant. Da komme ich gerne mit dazu. Nicht, um es allein zu machen, aber um mit das ja vorwärts zu bringen in irgendeiner Form. Ich könnte mich jetzt nie nur irgendwo ins gemachte Nest setzen, in die hundertfach ausgezeichnete New Work Company. Alles glänzt, das fände ich total schrecklich und langweilig. Ich gehe lieber dahin, wo etwas schon gestartet ist und dann aber mittendrin ist und wo es hakt und knatscht und ja, wo wirklich dieses Leben ist. Und so war das da eben auch, nicht nur in der Ostbar, sondern natürlich in der gesamten Bankenbranche. Das wissen wir ja, die steckt ja schon seit einer längeren Zeit auch in der Transformation. Die wird auch noch eine Weile dauern. Naja, jedenfalls habe ich festgestellt, das ist eigentlich ein interessanter Ort, weil hier wird eigentlich Verantwortung übernommen für viele, viele Menschen, die da nämlich dann ihr Geld auch lassen am Ende des Tages. Und wir reden ja nicht so gerne übers Geld. Ja, das macht man ja nicht. Aber vielleicht sollte man das ja doch mal tun. Da gibt's ja auch tolle Bestseller mittlerweile in der Spiegelliste. Alles, was sie über Geld wissen müssen. Ich habe das auch gelesen. Ich glaube, so hieß das. Also Geld ist eigentlich viel zu wichtig, um nicht drüber zu reden. Und damit ist eben das ganze Leben verbunden. Und dann war es natürlich auch so, dass bei der Sparkasse mich, das war noch die einzige Bank, die mich auch überhaupt gereizt hätte. Ich würde auch nicht bei einer anderen Bank arbeiten, weil die Sparkasse einfach auch aus dieser Gründungsidee entstanden ist, allen Menschen der Gesellschaft ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Das ist sozusagen der Purpose. Den hat man jetzt nicht mit irgendeiner New Work Beratung nochmal herausgearbeitet in irgendwelchen Offsites, sondern das ist 1800 noch was mal so aufgeschrieben worden. Das ist also die Idee. Jeder bekommt sein Konto, egal wie viel Einkommen du hast. Und das konnte ich also für mich auch vertreten. Und dann also intern mal zu schauen, wie können wir hier was bewegen gemeinsam. Und mit all den Dingen, die ich vorher auch gelernt habe, ich habe ja im Social-Media-Bereich auch gearbeitet, also Vernetzung, vernetzte Kommunikation, Kollaboration. Diese Themen interessieren mich einfach ja auch privat, darum geht es ja auch bei mir im Podcast. Und ich darf mich also im Job auch mit diesen Themen beschäftigen. Und wir waren also bei der OSPA somit die erste Sparkasse deutschlandweit, die ein Enterprise Social Network eingeführt hatte. Das hatte man schon kurz bevor ich kam. Das fand ich interessant. Also Social Media jetzt intern. Und das hat natürlich mit Kultur zu tun, mit Gewohnheit, mit Widerständen. Eine interessante Gemengelage. Und ich habe mich dann schnell mit anderen vernetzt innerhalb dieser eigenen Welt ja am Ende auch und habe gemerkt, wie viel da auch abgeht und bis heute auch brodelt. Das kann man von außen nicht immer so sehen. Ne? Man sieht dann so die Sparkassenfilialen oder man sieht so die Werbespots, aber es gibt überall in 350 Sparkassen Menschen, die sich dafür interessieren, wie können wir hier sinnvolle Arbeit am Ende auch, also gute Arbeit am Ende auch hinbekommen. Ja? Was macht künstliche Intelligenz mit uns? Was ist mit all diesen neuen Themen, die auch kommen? Und mit denen bin ich eben sehr, sehr gerne im Austausch und mir macht es Spaß, Leute zusammenzubringen, Formate zu entwickeln, wo Leute sich begegnen, in die Diskussion kommen. Und da haben wir jetzt bei uns beim DSGV in Berlin, das ist ja sozusagen der Dach- und Spitzenverband der Sparkassenfinanzgruppe, da haben wir jetzt so einige Dinge an den Start gebracht, so in unserem Team. Das ist also Personal- und Organisationsentwicklung, die dafür sorgen, dass Leute gut und gerne arbeiten und zusammenarbeiten. Und das macht immer wieder Spaß, weil da auch immer wieder diese neuen Themen bearbeitet werden, über die wir auf LinkedIn so schreiben. Ja, was ist mit dem Büro der Zukunft? Ja, darüber diskutieren wir halt. Da gehen wir halt rein. Ne? Wir sind da mittendrin. Was ist mit Kollaboration, Meetingkultur? Da haben wir halt Lunch and Learn Formate und diskutieren mit Leuten darüber. Ne? Was ist mit Networking, Unternehmenskultur und Verbindung und auch Bindung ans Unternehmen? Dazu haben wir auch wieder Formate geschaffen und Anlässe und das ist das Interessante, da nicht nur so als Berater von außen immer mal so dabei zu sein, dann wieder weg zu sein, sondern wirklich auch in einer Organisation tief drin zu sein und die auch tief kennenzulernen. Und das macht Spaß. Und natürlich gibt es dann auch wieder unbequeme Situationen und auch Leute, die das doof finden. Aber es gehört eben ja auch immer dazu. Und das habe ich gemerkt, ist am Ende ja auch überall so, nicht nur in der Bankenwelt, sondern eben auch, ich war ja bei der Digitalagentur, bei einem Startup ist es am Ende immer so. Es gibt Leute, die sind offen für Neues und es gibt Leute, die wollen das nicht. Und du bist immer so in dieser Gemengelage, musst immer Appetit machen für Veränderungen, den Vorteil herausarbeiten, mit denen arbeiten, die Bock haben. Es ist am Ende immer das Gleiche. Und wenn man dann noch so einen Wirkungsgrad hat, wie wir auch in Deutschland natürlich haben mit der Sparkasse, also dann finde ich es eben sehr interessant, eben auch gesellschaftlich, ne, was auch Förderung angeht, was die Sparkasse ja auch macht, was vielleicht auch nicht alle wissen. Da werden ja zig Millionen jedes Jahr auch in Förderung, in Vereine, in Kunst und Kultur gegeben, was natürlich andere Banken so nicht machen. Und das ist schon interessant und es passiert eben sehr, sehr viel, was man von außen leider nicht immer sieht, aber es gibt schon sehr, sehr aktive Netzwerke auch untereinander, Podcasts nur dazu, also da könnte man eigene Podcasts nur darüber machen, was eigentlich da abgeht.
Wenn man jetzt Menschen aus der Organisation fragen würde, wie ist denn das bei euch mit dem Netzwerken, würden die sagen, ach, das macht bei uns der Herr Rat? Das macht bei uns der Gabriel, der ist dafür quasi zuständig. Also gibt es da so ein paar dedizierte Kräfte, die man auch identifizieren würde, wo man sagen würde, das sind so die dicken Knotenpunkte, die sorgen dafür, dass das Netzwerk sich aufbauen kann. Oder würden die sagen, wir leben das hier. Also wir haben vielleicht ein paar Pioniere, um mal bei dem Bild zu bleiben, oder Vordenker, VordenkerInnen, die das Thema Netzwerken irgendwie mitdenken und voranbringen, aber im Grunde leben wir das alle. Was würdest du sagen?
Na, ich glaube, Netzwerke gibt es ja schon immer und gab es schon immer, ob man die jetzt Silos nennt, ob man die jetzt Abteilungen, Teams nennt. Also ich versuche aber gemeinsam mit anderen auch neue Netzwerke zu schaffen, wo sich Menschen begegnen, die sich sonst nicht begegnen. Also möglichst unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen, weil ich eben glaube, dass es nur dann eine gute Entwicklung gibt, wenn wir in der Vielfalt, die es tatsächlich ja auch gibt, da die Köpfe zusammenstecken und voneinander lernen. Und das ist so eigentlich so mein Ansatz. Und dafür haben wir so ein paar Sachen an den Start gebracht, wie auch einen internen Podcast, den ich machen darf. Ist natürlich für mich auch eine schöne Aufgabe. Ich mag das natürlich und interviewe dann in diesem internen Podcast, der aber auch nur 10, 15 Minuten geht, interviewe dann Leute, die dort arbeiten und frage die, was die eigentlich machen. Nicht, wie sie es meiner Tochter erklären würden, aber wofür die arbeiten, was man von ihnen lernen kann. Und ich schaffe vielleicht Anlässe für neue Netzwerke, dass man sich themenspezifisch austauscht mit Menschen, mit denen man das vielleicht vorher nicht gemacht hat. Und darum geht es eigentlich so ein bisschen, da ja andere parallele Netzwerke zu stricken, die eben nicht auf diesen ausgelatschten Pfaden und Trampelpfaden stattfinden.
Das ist ja eine Erkenntnis, die, würde ich mal sagen, so in unserer Blase recht gut durchdrungen ist. Wie ist das bei dir in der Sparkassenwelt? Also eckst du da noch manchmal an oder ist es eher so, lass den mal machen, der wird sich schon was dabei gedacht haben, oder musst du da auch manchmal richtig Gegenwind auch wegpusten?
Also was ich ja auch früh gelernt habe, auch vielleicht schon in meiner frühen Zeit, als ich bei der Ostseesparkasse in Rostock angefangen habe, Also man darf sich da gar nicht selber zu sehr in den Vordergrund stellen. Und darauf achte ich schon auch sehr, dass wir immer als Team einladen, dass wir gar nicht so sehr sagen, der Rat macht das oder der macht das, weil es geht dabei nicht um mich. Ich stelle gerne die Kontakte her. Ich bin der Moderator auch sehr gerne. Aber es geht nicht um mich und das sollte auch stattfinden, wenn ich nicht da sein kann. Das heißt, das ist so das Erste, weil sonst ist so ein Thema auch an dich schnell gekettet und wenn du dann mal in Ungnade fällst, fällt das ganze Thema mit da rein. Und das ist so eine Sache, dass ich mich da also versuche irgendwie zurückzuhalten, auch wenn ich natürlich dadurch, dass ich auch viele Einladungen ins Haus schicke, dadurch kommt das natürlich immer wieder irgendwie auch mit zusammen raus. Aber das halt und dann, ja, gibt es natürlich auch Leute, für die das nichts ist. Aber ich betone natürlich auch immer, das ist eine freiwillige Geschichte. Das sind Angebote, etwas, was neu ist. Ne? Sonst wirst du zu einem Termin eingeladen, es wird erwartet, dass du auch kommst. So, und jetzt sind das mit einem freiwillige Angebote. Also was wir machen, ist alles freiwillig. Wir haben natürlich auch irgendwelche Programme mit Führungskräften natürlich, da sollten schon alle kommen. Aber wenn ich jetzt auch mit den Mitarbeitenden arbeite oder wenn wir mit denen irgendwas auf den Weg bringen, dann sind das Einladungen. Und wer dann nicht kommt, der muss ja auch nicht kommen. Und dann gibt es natürlich manchmal auch Führungskräfte, die sich fragen, ist das jetzt, lohnt sich das jetzt, dass wir uns damit jetzt beschäftigen? Wir haben ja den Tisch voll, in Anführungszeichen, das ist ja auch immer so. Aber es gibt ja auch nie den perfekten Zeitpunkt. Deswegen werbe ich natürlich dafür, dass es sich lohnt und suche mir dann auch so intern manchmal so Testimonials. So wie man das im Marketing nach außen macht, muss man das, glaube ich, auch innen tun, dass man Leute einfach mal sagen lässt, das war gut für die. Das hat denen geholfen damit, ne? Punkt, Punkt, Punkt. Ja.
Ich mag total den Gedanken, den du eben hier so schön aufgefächert hast, dass wenn wir das Thema Netzwerken wirklich ernst meinen und gut verstehen, dass wir es nicht zu sehr an uns als Person koppeln. Und da liegt ja eine Versuchung drin. Also wenn wir über solche Fähigkeiten verfügen, Menschen und Themen zu verbinden und wenn wir da eine Freude für haben, dann ist da ja auch so eine gewisse Eitelkeit im Raum. Also dürfen wir ja gar nicht verhehlen. Wie gehst du da, wie steuerst du dich da selbst? Also da nicht in die Falle zu tappen und zu sagen, wow, guck mal, cool. Ich meine, ist ja auch ein tolles Gefühl von Selbstwirksamkeit, wenn man merkt, dass Dinge angenommen werden, dass Formate funktionieren, dass die Menschen Freude dran haben, darin zu lernen, daran zu lernen. Und wie nimmst du dich da gedanklich so ein bisschen aus der Rechnung raus? Was kannst du da korrigierend, regulierend einbringen?
Also was ich halt mache, ist, ich hole mir Feedback ein. Ich warte nicht drauf. Das habe ich früher gemacht. Aha, es gibt kein Feedback, scheint ja alles okay zu sein. Nee, man muss sich das halt holen. Das habe ich auch gelernt. Und man muss halt fragen, nicht nur, wie fandet ihr es? Dann sagen alle, ja, gut, so. Mhm. Sondern was würdet ihr besser machen oder so. Ne? Also gute Fragen stellen. Und dann kommt schon immer irgendwas raus. Und du hörst dann schon auch raus, ob Leute damit happy sind, wie du es machst oder ob sie sich ein bisschen mehr Zurückhaltung wünschen würden. Gerade in der Bankenwelt muss man sagen, ist Zurückhaltung eigentlich immer angesagt. Das ist, ne, das funktioniert so, das Ganze. Und wenn dann jemand so kommt, der dann auch noch irgendwie einen Podcast macht und irgendwie bei Materia auf der Bühne stand und weiß der Geier, der wird dann auch schnell als Selbstdarsteller vielleicht missverstanden. Also das habe ich auch gehört. Das war ja auch wirklich so, dass dann eben Materia hatte dann sein erstes Konzert in einem Stadion. Das war auch der erste Rapper europaweit, der ein Stadion gefüllt hat. Und der hatte dann eben seine alten Kumpels, wie auch mich, eingeladen, einen Song mit ihm zu machen. Das haben wir dann hier im ausverkauften Ostseestadion in Rostock vor 35.000 Leuten gemacht. Und am nächsten Tag bin ich auf Arbeit gegangen in die Sparkasse. Und dann sagt der Vorstandsvorsitzende, da kommt ja der Rapper, so nach dem Motto. Ne? Ja, und dann muss man es mit Humor nehmen. Aber ich achte da schon drauf und höre da schon hin und zu. Und was mich natürlich sehr erdet, ist, dass es meine Family, also meine Kinder und auch meine Frau nur begrenzt alles interessiert. Und das ist natürlich auch immer schön. Da gerätst du gar nicht so in Versuchung, sondern bist dann sofort wieder in der Realität. Okay, das ist alles schön und gut, aber wie hat Frank Behrendt mal gesagt, wir spielen Monopoly für Erwachsene.
Also ich muss auch sagen, wenn mich Leute sowas fragen, also noch hat sich das bei Rewe an der Kasse nicht ausgezahlt, dass ich irgendwie einen Podcast habe, den ab und zu mal viele Menschen hören. Also ich werde nicht schneller bedient. Das Leben läuft ganz normal weiter. Und das wäre tatsächlich auch ein Thema, über das ich gern mit dir noch mal ein bisschen sprechen würde. Wie gehst du mit Neid um? Oder sagst du,
erlebe ich nicht? Erlebe ich eigentlich nicht wirklich. Also vielleicht kriege ich es nicht so
wie
mit.
Wie schaffst du das?
Ich wüsste nicht, wer mir jetzt irgendwas neiden soll. Also, weil damit verbunden ist ja auch viel Arbeit, muss man sagen. Also zum Beispiel dieses ganze Thema Familie, drei Kinder, Hund, dann halt Arbeit, dann noch das, dann noch Crowdfunding-Aktion. Das muss man ja irgendwie auch handeln. Das heißt, wer mir das neidet, also was ich nicht glaube, dass es jemand tut, aber der müsste eben auch den Aufwand neiden, der damit verbunden ist. Und ich kenne auch viele, die sagen, boah, das wäre mir jetzt alles viel zu viel Struggle. Ich setze mich in die Couch und gucke mir halt jeden Tag 3 Stunden Serien an. Da bin ich jetzt nicht so der Typ. Ich gucke mir natürlich auch gerne mal was an, aber ich mache lieber Sachen. Ich bin lieber aktiv. So soll dann jeder machen, wie er will. Aber Neid bekomme ich so eigentlich nicht mit. Nö. Mhm. Du?
Dann schaffst du. Ich weiß, ich würde es nicht unbedingt Neid nennen, aber ich würde schon sagen, manchmal so Unverständnis. Also auch Unverständnis, manchmal auch das nicht richtig einsortieren können. Schon auch manchmal so Unterstellung, dass sich etwas komplett verändert hat, wo ich sage, ich wüsste jetzt nicht was. Und ja, und das ist ja, liegt ja auch immer an uns, was wir in unsere Beobachtung reininterpretieren. Vielleicht sind das alles nur Hirngespinste und es ist alles beim Alten geblieben. Das kann ich dir nicht sagen. Der Hintergrund meiner Frage kommt ein Stück weit auch daher, dass ich mir jetzt so Gedanken mache über Corporate Influencer. Und nehmen wir es, wie es ist, und sagen wir es beim Wort, du bist ja durchaus da auch in gewisser Weise ein Corporate Influencer, ja. Das ist ja, sagen wir mal, ein Kontinuum vom kleinen Netzwerk knüpfen bis hin wirklich die Marke nach außen vertreten. Wobei ich sagen muss, ich finde dich da sehr, so empfinde ich das zumindest, dass du da sehr ruhig auftrittst, was das Thema deines Arbeitgebers betrifft. Aber dennoch, und da stelle ich mir schon oft die Frage, wie gehen die so damit um, mit dieser Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir ja nun mal leben? Und das würde mich schon interessieren, inwieweit du da auch als so ein Grenzgänger oder Weltenwanderer wahrgenommen wirst, ja, der manchmal vielleicht gefühlt auf der großen Bühne, und das bist du ja nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich auch als Speaker spätestens, und dann wieder, ich sag mal, ganz brav am Schreibtisch bist. Ist es was, was du so als Wahrnehmung mitbekommst?
Mir hat mal einer gesagt, ich sei sowas wie der Papagei unter den Pinguinen. Das ist aber gar nicht mein Ziel da jetzt irgendwie, sondern ich mache ja einfach nur, was sich für mich natürlich und gut anfühlt. Und für mich gehört es eben auch dazu, zu sagen, dass ich bei der Sparkasse arbeite, obwohl ich weiß, dass das nicht sexy ist. Ganz im Gegenteil. Ich mag das ja sogar, wenn das ein bisschen gegen den Strich bürstet. Finde das ja gut. Finde das auch immer gut, wenn Dinge nicht zusammenpassen, so wie Rap und Sparkasse. Weiter geht's ja nicht auseinander, ne? Oder dann Familienmensch und Rap war ja auch schon sehr weit auseinander. Und viele Dinge, die auf den ersten Blick vielleicht nicht zusammenpassen, für mich aber schon. Und Corporate Influencer, also ich bin mal in irgendeinem Webinar als Influencer der Sparkasse, stand ich da so im Kästchen. Ich sehe mich selber aber nicht so. Für mich ist es einfach organisch und normal, das mit zu erzählen als Teil meiner Story. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen befremdlich, wenn Leute auf LinkedIn und Co. als Corporate Influencer jetzt zu 70-80% nur Corporate Content veröffentlichen. Das fühlt sich meistens sehr künstlich an. Ich finde das viel interessanter, wenn Menschen ihre Vielfalt zeigen. Natürlich in den Dingen, die sie voranbringen. Jetzt nicht unbedingt dabei, was sie essen. Das sollten sie dann auf anderen Kanälen machen. Aber Vielfalt in den Dingen, die sie vorantreiben, die sie begeistern. Und ich meine, wenn das in der Arbeit ist, schön und gut. Und wenn das in einer Stelle ist, ist das auch okay. Es müssen ja nicht 5 Baustellen sein wie bei mir. Aber ich möchte, mich interessiert, was motiviert dich, ja, was begeistert dich? Das frage ich ja auch in meinem Podcast, deswegen mache ich den ja auch. Und also mir geht es auch nicht um Influencen oder um Beeinflussen. Ich teile einfach gerne Dinge, auch in meinem Blog hin und wieder oder auf LinkedIn. Aber ich mag es eben genauso gerne, wenn andere was teilen und ich davon dann was mitbekomme. Und wenn du dieses Networking, dieses Social Networking einmal so erlebt hast, dann fängt man eben auch automatisch an, gerne Dinge zu teilen. Und vielleicht wird man dann manchmal so als Influencer wahrgenommen, aber mir geht's da eher nicht drum. Wenn dann als Influencer, dann eher für Themen, bei denen mein Herz dann so richtig auch dabei ist, wie unsere Eisbademeistersgeschichte, bei der wir ja Spenden sammeln für soziale Zwecke. Aber da geht's dann auch nicht um mich, sondern um die Sache, ne? Da da möchte ich natürlich gerne Fokus drauf und Publicity und alles, was geht, aber nicht um wegen meiner Person, ne?
Ich habe da hier gleich noch einen kleinen Titel für dich und mal gucken, ob du damit anschließen kannst. Erlebst du es manchmal so, dass du oder das, was du in deinem Umfeld, im Sparkassenverband erlebst und das, was dir Menschen im Podcast erzählen, dass das auch so ein Weltenwandern ist? Oder versuchst du da auch das, was du hörst, was du siehst, auch in deinen Arbeitskontext einzubringen?
Also ich bewege mich schon mehr oder weniger auch bewusst in sehr unterschiedlichen Welten. Das kann man schon so sagen. Und die Welten wissen manchmal auch nichts voneinander. Und das ist dann auch immer sehr lustig, wenn ich bei WhatsApp ist es zum Beispiel so, da kannst du ja einen Status einstellen. Ich habe das immer lange sehr belächelt. Irgendwann habe ich da mal so einen Gefallen dran gefunden, weil da kriegt man sehr viel Rückmeldung und zwar auch von sehr unterschiedlichen Leuten, die man aus unterschiedlichen Welten ja kennt. Also ne, aus der Familienwelt hast du dann die Tante, die jeden Status kommentiert. Und aus der Musikwelt, die es ja irgendwie auch immer noch so ein bisschen gibt, dann aus der Arbeitswelt, aus der Podcastwelt, aus der Speakerwelt, aus der Whatever-Welt. Und ich versuche dann eigentlich immer zu sagen, dass diese Welten eigentlich auch zusammengehören können oder gar nicht so getrennt sein müssen, zumindest. Und dass man sich da ein bisschen für öffnen kann. Und ich habe irgendwann mal vor vielen Jahren so ein Buch gelesen von Reid Hoffman. Das ist einer der LinkedIn-Gründer. Das Buch hieß The Startup of You. Und in dieser Analogie bin ich so ein bisschen unterwegs. Also dass man sich ausprobiert, wie ich ja auch schon gesagt habe, dass man sich entwickelt, guckt, was funktioniert, iteriert, dann auch mal so ein Pivot macht wie so ein Startup, also mal nach links geht, obwohl man aus einer anderen Richtung kommt und gerne Dinge kennenlernt und experimentiert und gerne da, wo alle sagen, das ist doch nicht so cool, das finde ich dann gerade spannend. Also dann würde ich gerne wissen, wie ist es denn jetzt in der Sparkasse?
Das Brüchige und wir kommen auch gleich nochmal zum Eisbademeister, wenn ich das mal so alles so zusammenpacke, ja, deine Musikerfahrung, deine frühen, auch vielleicht politischen Erfahrungen oder auch den Umgang mit Freiheit, wie du das beschrieben hast, das, was du als Podcaster erfährst, das geht ja schon viel auch darum, ein Gespür dafür zu haben, wo Themen Relevanz haben. Ja, die es vielleicht auch wert sind, aus deiner Sicht verbunden zu werden. Also ich glaube schon, dass du das Spiel dieser Aufmerksamkeitsökonomie absichtsfrei, aber intuitiv ganz gut durchdrungen hast. Bist du ein Aufmerksamkeitsökonom im besten Sinne, mit Herz?
Ich bin ja ein gelernter Marketer. Von daher ist mir das irgendwann in Fleisch und Blut übergegangen. Was muss man tun, um dieses AIDA-Thema... Das ist irgendwie so drin. Das heißt, ich würde jetzt nie irgendeinen Post machen, wenn ich wüsste, das wird so keinen interessieren. Also wenn, dann gucke ich schon, wie kann man es machen, auch wenn es dann gar nicht immer klappt. Aber ich finde, also entweder man macht's und dann richtig oder man lässt's halt. Und aber ich sehe mich jetzt nicht als jemand, der immer den Scheinwerfer auf sich selbst, sondern ich nehme gerne den Scheinwerfer und halte ihn irgendwo rauf. Ich erzähle ja auch gerne so Stories auf LinkedIn zum Beispiel von jemandem oder von einer Geschichte, die mich in irgendeiner Form gepackt hat. Mhm. Und ich bin eigentlich ein kleiner Storyteller geworden. Ich kuratiere auch gerne Stories in meinem Podcast. Das machst du ja gewissermaßen bei dir auch. Aber ich könnte jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie von mir. Ich habe zwar auch so meine Geschichten, aber darum geht es immer nur so am Rande eigentlich.
Und ja, und das finde ich gerade sehr souverän, wie du das so schilderst. Und deswegen fiel mir so dieses Bild ein, dass du da eher wie Art Aufmerksamkeitsverwalter bist, dass
Verwalter.
Du das Game schon, ja, dass du das Game schon ziemlich gut durchschaust, ohne dass das jetzt so berechnend klingen soll, sondern wirklich auch das in den Dienst der Menschen stellst und der Sachen, für die du dich erwärmst und nicht so sehr für deine eigene Person.
Und ich vernetze dann halt auch gerne diese Welten. Mhm. Das heißt, also es geht dann so los, ich lerne jemanden irgendwo kennen auf einer Konferenz, wo ich Speaker bin. Das ist vielleicht dann interessant für den Podcast. So, und nach dem Podcast könnte die Person ja vielleicht auch nochmal in das Lunch and Learn Meetup kommen, was ich in der Sparkasse mache. Und das passiert dann auch so. Da können die dann, was weiß ich, hatte ich jetzt gerade den Felix zu Gast, der hat Deskly gegründet, kennst du ja auch. Mhm. Desk-Sharing,
genau.
So stellt sich raus, gibt schon 6 Sparkassen, glaube ich, die das nutzen. Also könnten es ja auch weitere sein, die das interessiert. Also kommt er und stellt das mal vor. War auch in meinem Podcast. So, dann kommt das dahin. Und so vernetzt sich das alles. Und für mich sind ja Keynotes auch wie Rap-Performances, die ich früher gemacht habe. Also es hängt alles miteinander zusammen. Dann Familie. Ich hatte früher einen Daddy-Blog. Jetzt spricht die Tochter das Intro ein. Und das finde ich eben das Schöne, dass man sich das auch so designen kann. Und das war eben so dieses in diesem Buch auch drin, The Startup of You. Bau dir das selber so. Baust dir zusammen, sodass du am Ende nicht mehr den Eindruck hast, du machst dir irgendwas, weil du es musst, sondern du machst das, weil du es willst. Und ich habe mir mittlerweile, das ist so mein Luxus, so diese verschiedenen Welten gebaut, in denen ich immer gerne unterwegs bin. Und ich bin aber in keiner Welt nur gerne unterwegs. Mhm. Ich springe dann auch gerne wieder raus. Auch aus der Familienwelt springe ich gerne mal raus und bin dann nur ich oder bin dann mal nur der. Aber alles, man hat eben 1000 Facetten, ne? Und wahrscheinlich kennt man noch nicht mal alle Facetten, die man selber hat. Und das ist halt das Interessante.
So, gewisserweise so Wahl- und Wechselidentitäten, die man da so zu Hause rumliegen hat und sagt, ja, da schlüpfe ich gern mal rein. Und im Moment sieht man dich ab und zu mal, bleiben wir mal bei Wechselidentität, weniger bekleidet in einem Gefilde, wo ich sage, also ohne mich.
Das sagst du bis jetzt.
Da lasse ich dir gerne den Vortritt. Wow, da brauchst du noch ein paar Argumente, mich zu überzeugen. Du bist Eisbademeister auch noch. Ja, um was geht es? Geht es darum, wie mache ich es mir besonders ekelhaft und wie erleide ich möglichst viel Schmerzen? Ist das die kleine Sadomaso-Seite an dir oder um was geht es beim Eisbademeister?
Es geht darum, aus der Komfortzone herauszukommen. Also als ich aus Rostock nach Darmstadt gekommen bin, ich kannte dort niemanden. Das war schon ein Sprung ins kalte Wasser. Mein erster Rap-Auftritt war genauso. Jeder neue Job, den ich irgendwann mal begonnen habe, ist immer, wie wird das hier? Ungewohnt, unbequem, ungemütlich. Und so zieht sich das eigentlich durch. Auch kurz vor einem Vortrag ist es auch immer so, oh, will ich das jetzt wirklich? Ich glaube nicht.
Das war nochmal der Moment, wo ich dachte.
Aber das dann, eine gute Idee. Und das kennst du ja auch, wenn man es dann doch macht und sich ein Stück weit überwindet und in dieses kalte Wasser springt, dann passieren halt Dinge, wenn man so aus der Komfortzone rauskommt. Und es war also 2020 im Januar, da begann ich bei Mandarin, größte Digitalagentur aus dem Nordosten hier. Sitzen in Schwerin, schön am Schweriner See, wunderbar. Und ein Arbeitskollege von mir, der aus Münster kam, der ging dann einfach in den See rein, als ob es nichts wäre und forderte mich gewissermaßen raus. Und habe ich es dann natürlich auch gemacht, obwohl ich im Winter nie baden war. Das war mir auch immer zu kalt. Aber wir haben es dann gemacht und dann ist er also auch in die Ostsee. Und das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen als Eingeborener. Und dann ist irgendwann die Idee entstanden, da doch eine Spendenaktion mit zu verbinden sozusagen. In Amerika ist es ja ganz normal. Wenn du einen Marathon läufst, dann sammelst du Spenden oder wenn du auch was anderes machst. Hier ist das irgendwie nicht so. Und wir haben halt gemerkt, dass Leute natürlich stehen bleiben und zugucken, wenn du dann im November, Dezember in die Ostsee gehst und stehen da mit ihren dicken Jacken und Mützen und schütteln den Kopf, wenn du da in Badehose in die Ostsee gehst. Aber wir haben dann eben auch gesagt, es geht hier nicht um uns, also für uns selbst schon, weil es ist natürlich eine Challenge und es macht auch was mit dir. Es gibt dann so einen Bioshock und es werden unheimlich viele Glückshormone ausgeschüttet. Du bist wirklich happy danach, du bist abgehärtet, wir sind nie krank im Winter, das. Aber wieder den Scheinwerfer da auf was anderes zu lenken und zu sagen, wir wollen damit was Gutes tun. Und in der Corona-Zeit war es dann auch so, 2020, als wir es entwickelt haben, dass wir eben auch nochmal gemerkt haben, wie viele Leute jetzt auch darunter leiden und auch Obdachlose, da kamen wir sehr schnell drauf, die ja im Winter frieren. Deswegen war dann unser Hashtag, wir springen für Wärme ins kalte Wasser und haben halt Geld gesammelt für den Obdachlosenhilfeverein. Und da sind innerhalb von 2 Monaten, das hätten wir nie gedacht, November und Dezember bis Ende Dezember 10.000 Euro zusammengekommen.
Wow.
Und
wow.
Davon hat sich der Obdachlosenhilfeverein eben einen neuen Kältebus gekauft. Und dann sind Leute dazugekommen, so wie es immer ist, wenn du so ein starkes Ziel hast, eine Mission, whatever, Vision, dann kommen Leute dazu und fühlen sich verbunden und wollen mitmachen. Und dann haben ganz viele Medien darüber berichtet, natürlich die lokalen Zeitungen, aber auch NDR, Sat.1, Zeit Online hat drüber geschrieben. Irgendwann haben sich die Eisbademeisters in Hamburg gegründet. Wir haben eine Grafikerin, die das Ganze macht. Und das ist alles ehrenamtlich. Ehrenamtspreis gab es im Rostocker Rathaus etc. pp. Macht uns aber einfach Spaß, um mal zu gucken, wie weit kann man das treiben? Auch ein bisschen wie ein Spiel. Ne? Wie weit kann man damit kommen? So, dann sind nachher Kai Diekmann Verbindungen, der auch Eisbaden geht. Dann Mirko Kaminski Agentur Achtung in Hamburg. Und einmal sind ganz viele Leute auch Eisbaden gewesen. Ist ja auch so ein Trend geworden. Und heute ist es einfach etwas, was wir gerne tun mit Freunden. Wir machen das einmal in der Woche. Wir posten das gerne, weil es natürlich auch etwas ist. Gewissermaßen ist es ja auch Arbeit, ne? Manchmal fragt man sich ja heute auch, was ist Arbeit? Man bewegt etwas, man tut etwas, man hat ein Outcome und wir haben also eine Crowdfunding-Plattform, die ist wieder bei der Sparkasse, da ist es auch wieder verbunden und so hängt es sehr schön zusammen und ist erstmal ein schöner Ausgleich, ein schönes Hobby, was wiederum aber auch mit diesen anderen Welten wieder zu tun hat. Also mit der Marketingwelt, aus der ich komme, ne? Wie bricht man es groß über Instagram und Co., mit der New Work-Welt so ein bisschen im Podcast ist das immer mal wieder Thema auch, weil eben so dieses drüber steht, aus der Komfortzone raus, was ausprobieren und dann lernt man darüber wieder ganz verrückte andere Leute kennen und kommt wieder so in andere Welten rein und das ist natürlich immer das Schöne, ne? Wenn man so Netzwerke eingeht mit Leuten, die aus anderen Bubbles kommen und dazu möchte ich natürlich auch immer gerne einladen, nicht nur in seinem eigenen Kreis zu bleiben.
Wenn ich das, also in meinem Bild oder vor meinem inneren Auge entsteht ein Bild, in Bezug auf das, was du jetzt so erzählt hast, dass es so verschiedene Netzwerke gibt. Es gibt das Netzwerk der Eisbadenden, es gibt das Netzwerk der Musikmachenden, deine Podcast-Welt, deine Sparkastenwelt, deine New Work-Welt, deine Speaker-Welt, deine Familienwelt. Und wenn man so jedes dieser Netzwerke mit den verschiedenen Knotenpunkten in einer anderen Farbe einfärben würde und würde das so übereinander legen, dann wird die Welt ja ganz schön groß und gleichzeitig auch rückt sie zusammen, oder?
Für mich ist das, wenn du so willst, wie so ein Prisma. Für mich gehört das alles zusammen. Ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt immer ein anderer bin. Also ich bin in diesen, ich habe dann vielleicht so eine Art Hauptrolle, aber die anderen Rollen sind immer irgendwie auch mit drin. Ne? Mit. Allein wenn du so eine Hip-Hop-Sozialisation hast, wir haben ja jetzt gerade 50 Jahre Hip-Hop gefeiert, das ist so vom Mindset immer so drin. So, und so dieses, ich mache mein Ding, ich lasse mir nichts sagen, ich zieh's durch, ich vernetze mich mit anderen. Diese Community-Gedanke, das ist ja auch alles aus dem Hip-Hop herauskommend. Und also in jeder Welt lernt man was und auch von jedem Gast lernt man was, von jeder Gäste lernt man was und bringt das dann woanders mit ein. Und das ist sehr erfüllend.
Ich finde, das war jetzt fast schon so ein kleines Schlusswort, aber es gibt ja immer noch eine Schlussfrage bei mir, also so eine Art Schlusskategorie. Ich überlege mir auch, muss ich mal mit jemand, der sich mit Aufmerksamkeitsökonomie gut auskennt, mal unterhalten? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich frage mal den Gabriel, ob ich da so einen Jingle davor baue. Und zwar The Good, The New, The Ugly. Und ich würde mit dir, wir haben viel über Netzwerken gesprochen und ich würde es auch gern darauf mal als Schablone anlegen wollen. Die Art, wie du Netzwerkst, wie du Netzwerken verstehst in dem Sinne, was ist daran das Gute?
Man schafft sich neue Möglichkeiten, wenn man netzwerkt. In verschiedener Hinsicht, angefangen bei Karriere, was möchte ich mit wem, wofür arbeiten, bis hin in den privaten Bereich, wer hilft mir wobei, ne? Du suchst vielleicht einen Handwerker, lernst jemanden kennen. Also allein eine Offenheit zu haben, um Leute kennenzulernen, bringt dir neue Möglichkeiten, bringt anderen aber auch neue Möglichkeiten, weil man vielleicht feststellt, ich fahre ja viel Bahn, lernt man auch mal jemanden kennen, vielleicht stellt man mal fest, man kann auch jemand anderem mal irgendwie helfen oder einen Tipp geben oder so. So, also es ergibt neue Möglichkeiten, Synergien, wie man so schön in LinkedIn Cold Mails sagt.
Genau.
So, das ist natürlich eine ganz tolle Sache, die sehr gut ist, die mir da sofort in den Sinn kommt.
Was ist das Neue daran, so zu netzwerken?
Das Neue ist natürlich, dass durch die Digitalisierung sehr einfach und sehr übergreifend und sehr in sehr unerwartete Wege zu tun. Also ich komme ja auch noch aus der Welt vor dem Internet und finde das übrigens auch sehr cool, das noch kennengelernt zu haben. Würde meinen Kindern das auch mal wünschen. Mal eine Woche. Das wäre auch mal spannend.
Diese Experience, ja.
Du bist halt hingegangen und hast geklingelt und gefragt, ob der rauskommt. Und wenn nicht, dann nicht. Vielleicht war er gar nicht da. Und heute bist du immer connected. Ich sehe das ja auch noch bei meinen Kids. Da ist es ja nochmal anders. Die sind ja so aufgewachsen. Die legen das Handy eigentlich gar nicht mehr weg. Es sei denn, man zwingt sie dazu. Und dann gibt es natürlich auch Knatsch. Aber man hat sehr große Möglichkeiten durch die digitalen Tools, durch Social Media, durch Messenger, durch all das. Das bringt aber auch eine Verantwortung mit sich, weil der Nachteil kann sein, dass einen das total überfordert. Dass man den Eindruck hat, man muss überall mitspielen, dass man den Eindruck hat, man muss überall reagieren und dann kommt man in Zugzwang und ist irgendwann gar nicht mehr klar im Kopf, was will man eigentlich? Reagiert man nur oder hat man selber eine Agenda? Das heißt, diese Vielzahl überfordert auch schnell. Das ist bestimmt so das Fordernde, Herausfordernde. Ich für meinen Teil habe dann irgendwann auch einfach beschlossen, ich sehe es ja immer wie so ein Garten, ne? Da wächst ganz viel und ich habe dann irgendwann so auch ein Stück weit Garten so abgeschnitten und bin da weg. Also Facebook irgendwann gelöscht, bin ich raus. Xing irgendwann raus, brauchte ich nicht mehr. Twitter ist noch da, aber eigentlich auch schon weg. Und auch viele andere, also Fokus mehr zu setzen, was brauche ich hier eigentlich und wofür netzwerke ich eigentlich? Das ist nämlich dann das Wichtige, sich auch zu fragen, was ist eigentlich mein Ziel? Einfach nur so vor mich hin Follower sammeln auf LinkedIn, wem bringt's irgendwas? Du kannst dir auch Follower kaufen, das ist aber kein Netzwerk. Ja, ein Netzwerk geht natürlich in beide Richtungen. Und das heißt, es ist mir auch immer wichtig zu gucken, wofür jetzt eigentlich, was bringt's mir dann am Ende? Ne?
Vielleicht ist ugly, können wir mit einem guten, stabilen Netzwerk hinter uns lassen.
Ja.
Was würdest du sagen? Welches ugly könnten wir hinter uns lassen? Was können wir verabschieden sozusagen?
Ja, diese Illusion, wir müssen mit sehr, sehr vielen Menschen im Kontakt sein. Also müssen wir nicht und sollten wir eigentlich auch nicht, finde ich, sondern sich lieber überlegen, wie sieht so das gute Camp aus, um mal wieder in den Hip-Hop zu kommen? Mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Mit wem möchte ich vielleicht in der Freizeit was machen? Wen lerne ich natürlich auch gerne kennen? Aber ich habe manchmal so den Eindruck, dass man möchte mit ganz vielen Leuten immer so irgendwie im Kontakt sein und ist auch überall aktiv und präsent und sichtbar. Aber also das ist nicht gesundheitsfördernd, würde ich sagen. Lieber weniger. Weniger ist mehr.
Weniger ist mehr. Manchmal ist mehr, denn wir haben viele Minuten miteinander gesprochen, lieber Gabriel. Ich habe jede einzelne davon genossen. Du bist ein Weltenwanderer, das haben wir so ein bisschen rausgearbeitet. Und vor allen Dingen ein Weltenverbinder, ja, Verbinder, muss man sagen. Ein Weltenverknüpfer und vor allen Dingen auch da, wo die Brüche sichtbar sind, wo sie spannend sind. Und das hat mich tatsächlich mitgenommen heute. Und vor allen Dingen auch fand es schön, dass wir mal ein bisschen dein Chat, deine Story erfahren haben. Ich glaube, da haben auch ganz viele von deinen Hörerinnen und Hörern noch neue Dinge erfahren über deinen persönlichen Weg. Von daher vielen, vielen Dank für deine persönliche Geschichte.
Ich danke dir. Hat mich sehr gefreut. Und es ist ja wirklich auch so, man macht sich darüber ja selber keine Gedanken. Man ist ja so in seinem Modus, guckt Tag für Tag. Und deswegen stelle ich ja auch gerne Fragen. Und ich finde es immer am schönsten im Moment, wenn dann jemand sagt, boah, das ist eine gute Frage und kommt dann erstmal zum Nachdenken darüber. Und so ging mir das heute auch sehr oft. Das ist vieles so selbstverständlich, aber es ist ganz schön, wenn man das auch mal hinterfragt oder auch mal schaut, wie hängt es eigentlich so zusammen. Also vielen Dank für deine Fragen. Bist ja dann bald auch bei mir zu Gast, dann grill ich dich.
Oh, wow. Ich ziehe mich schon mal warm an. Also solange ich nicht in die Eistonne muss.
Wir können ja mal einen Podcast in der Eistonne aufnehmen.
Oh Gott, Live-Podcast aus der Ostsee im November.
Der Eiscast.
Mach's gut, lieber Gabriel. Bis ganz bald.
Ciao, mach's gut.
Ja, das war's wieder im Podcast Good Work in unserem Good Work Salon. Wenn euch die Art der Gespräche gefallen, wenn ihr Freude daran habt, etwas tiefer in die Themen einzutauchen, spannende Geschichten zu hören und Transformationserfahrungen live mitzuerleben, dann schaltet ein, hinterlasst ein Abonnement. Ihr findet den Podcast überall dort, wo man üblicherweise Podcasts findet. Das heißt bei Apple, bei Spotify, seit kürzerer Zeit auch bei YouTube. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder einschaltet und freue mich auch über Nachrichten auf allen möglichen Kanälen von euch. Und bis dahin, passt gut auf euch auf, eure Jule Jankowski.